das Evangelium von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist eingebettet in die Geschichte von uns Menschen, Menschen, die teilgenommen haben an diesem Geschehen, ja, die beteiligt waren mit ihrem Handeln und Denken, ihrem Glauben und Unglauben. Das Evangelium von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist mit einem Satz gesagt. Jesus Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Warum es nötig war, das so zu sagen, mögen uns Texte aus dem Matthäusevangelium und ein Satz aus dem Lukasevangelium deutlich machen, die um dieses Geschehen herum beschrieben sind. Am Tage nach der Kreuzigung aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sagten: Herr, wir haben daran gedacht, dass jener Verführer, als er noch lebte, gesagt hat: Nach 3 Tagen werde ich auferweckt. Befiehl nun, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht werde, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen: Er ist von den Toten auferweckt worden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus sagte zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht das Grab so gut wie ihr könnt. Die aber gingen hin und versiegelten den Stein und bewachten das Grab gemeinsam mit der Wache. Dann kommt die Geschichte von der Auferstehung Jesu Christi, wie wir sie eingangs gehört haben. Daran schließt sich folgender Text. Während die Jünger aber weggingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat und gaben den Soldaten reichlich Geld und sprachen: Saget, seine Jünger sind des Nachts gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies beim Statthalter vernommen wird, wollen wir ihn überreden und machen, dass ihr außer Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie angeleitet worden waren. Und diese Aussage verbreitete sich bei den Juden bis zum heutigen Tag. Die Jünger aber, als sie von der Auferstehung Jesu hörten, von ihnen heißt es: Und diese Worte kamen ihnen vor wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Liebe Gemeinde, wer Schwierigkeiten hat mit der Vorstellung von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, befindet sich mit den Jüngern Jesu in guter Gesellschaft. Diese Worte kamen ihnen vor wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Ganz anders seine Feinde. Sie erinnerten sich daran, dass er gesagt hatte, er werde am 3. Tage auferstehen. Und darum bewachten sie sein Grab. Wieso, so frage ich mich, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte nicht, wohl aber seine Feinde. Es kommt eben darauf an, mit welchen Ohren man hört und mit welchen Worten, mit welchen Herzen man gesprochene Worte aufnimmt. Während sich die Feinde Jesu jedes seiner Worte genau merkten, um sie gegebenenfalls gegen ihn zu verwenden, suchten sie gleichzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um die mögliche Erfüllung seiner Worte zu verhindern. Darum die Wachen am Grab. Seine Jünger hingegen hörten zu mit einem Herzen, das besetzt war von den eigenen Vorstellungen, wie durch Jesus das Heil zu ihrem Volk kommen sollte. Sie hörten Jesus in ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Als sein Tod am Kreuz diese Wünsche und Vorstellungen zunichte machte, hatten sie nichts mehr von seinen Worten. Die Enttäuschung am Kreuzestod verletzte sie offenbar so tief, dass da kein Platz mehr war zur Erinnerung an Hoffnung aus seinen Worten. Das Hören und Bedenken der Worte Jesu über seine Auferstehung am dritten Tag hätte sie unweigerlich mit Erwartung seines Todes und damit dem Ende ihrer Hoffnungen konfrontiert, als sie mit Jesus unterwegs waren. Denn Auferstehung setzt Sterben und Tod voraus. Und das ist das Letzte, was ein Mensch will. So hatten die Jünger Jesu mit seinen Feinden etwas gemeinsam. Und zwar etwas grundlegend Gemeinsames in dieser Zeit. Beide waren mit ihren eigenen Vorstellungen vom Reich Gottes besetzt. Seine Feinde hatten nur schneller als seine Jünger begriffen, dass ihre Vorstellungen anders waren als die von Jesus. Aber anders waren nicht nur die Vorstellungen vom Reich Gottes in den Feinden Jesu, sondern auch in seinen Jüngern. Das Osterevangelium beschreibt darum eine entscheidende, grundlegende und weltbewegende Wahrheit, die lautet: Beim Anbruch des ersten Tages der neuen Schöpfung war Gott wieder so allein wie beim Anbruch des ersten Tages der alten Schöpfung. Und so wenig wie jemals ein Mensch Leben hat vorausdenken können, so wenig kann der Mensch neues Leben vorausdenken. Niemand hatte auf die neue Schöpfung gewartet. Niemand. Weder Freund noch Feind. In dramatischen Tagen der Weltgeschichte heißt oft die entscheidende Frage: Freund oder Feind? Davon kann das Leben abhängen. in der größten Dramatik der Weltgeschichte, hieß es weder Freund noch Feind. Keiner hat's begriffen. Hätte man unter dem Kreuz noch glauben können, es gäbe für Jesus ein paar Getreue, so musste man spätestens am Ostermorgen erkennen, es gibt sie nicht. Die Freunde Jesu waren wie seine Feinde, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Und das bedeutete, die Freunde Jesu waren wie seine Feinde mit seinem Tod beschäftigt. Beide scharten sich, wenn auch in unterschiedlicher Weise, um den Leichnam. Beide beschäftigten sich, wenn auch in unterschiedlicher Weise, mit dem Leichnam. Und nun sagen Sie mir bitte, wo in aller Welt soll Hoffnung und Leben herkommen von Menschen, die sich mit nichts anderes beschäftigen als mit dem Tode? Selbst wenn es mit einem göttlichen Tode sein sollte. Sagen Sie mir, was soll in dieser Welt jemals etwas Neues passieren, wenn die Menschen, wohl mit unterschiedlichen Motiven, sich um die gleiche Katastrophe bemühen, die einen, indem sie sie verursachen, und die andere, indem sie sie beweinen. Für einmal sind sich Hass und Liebe einig im Tode. Was ist die Liebe der Jünger wert gewesen? Ihn unter dem Kreuz zu beweinen. Für die Welt nichts. Was ist die Liebe der Frauen wert gewesen am Ostermorgen? Für die Welt nichts. Hass und Liebe waren sich an diesem Morgen im Tode einig. Darum soll niemand sagen, Hass zerstört die Welt und Liebe erhält sie. Wer das Evangelium liest, weiß, dass es nicht stimmt. Die einen schöpfen aus dieser Todespflege, indem sie ihn im Grabe behalten wollen, den freien Raum zur Verwirklichung ihrer Ziele. Die Rettung Israels nach ihren Vorstellungen. Die anderen verschaffen sich in der Todespflege an Jesus die letzte Rechtfertigung für ihre Resignation. Und dann laufen sie, wenn auch unter Tränen, auseinander. Die Feinde Christi hatten den Glauben seiner Jünger glatt überschätzt. Wenn sie dachten, die wären noch auf die Idee gekommen, den Leichnam zu stehlen, um eine Auferstehung vorzutäuschen, dann haben sie darin die Fantasie der Jünger glatt überschätzt. Die erinnerten sich nicht einmal daran, dass er es gesagt hatte. So waren sie mit sich beschäftigt. Man hätte sich die Grabwachen sparen können. Der größte Eingriff in die Weltgeschichte, trotz dramatischer Vorbereitung und trotz eindrücklichster Ankündigung, ist von keinem Menschen in Wahrheit geglaubt worden. Von keinem Menschen erwartet. Es ist gut, wenn Gottes Volk sich das auch heute sagen lässt. demütig und einsichtig. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist die Grundlegung allen Glaubens, allen lebendigen Glaubens. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist der Neubeginn und überragt den ersten alten Schöpfungstag. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Neubeginn, der in welchen Zusammenhängen auch immer zu der Dynamik der Weltgeschichte geführt hat, dass die Weltgeschichte weiterging. Dieses Ereignis ist grundlegend für die Entwicklungen in der Weltgeschichte. Dieses Ereignis ist grundlegend für Werke der Barmherzigkeit, grundlegend für die christliche Kultur, wie immer man über sie denken mag. Für die gesamte westliche Welt und ohne das Ereignis der Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist nicht einmal die Erfindung der Atombombe denkbar. Die Auferstehung Jesu Christi ist auch die Grundlegung für die Erwartung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Das alles gründet in diesem Ereignis. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist der Anbruch vom ersten Tag der neuen Schöpfung und der Anbruch des ersten Tages vom Ende der alten. Mit dem Tag der Auferstehung Jesu Christi von den Toten sind die Tage der alten Schöpfung gezählt. Mit jedem Tag hat die Endzeit begonnen. Im Gegensatz aber zu den üblichen Weltuntergangsprognosen und daraus folgenden Weltuntergangsängsten ist hier die Wirklichkeit angebrochen, die wir eine neue Dimension nennen könnten. Eine neue Dimension von Hoffnung und Leben und nicht von Resignation und Tod, aber, ihr Lieben, es ist eine neue Dimension von Hoffnung und Leben. Und es ist nicht die Wiederbelebung unserer Hoffnung und unseres Lebens. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Die Auferstehung Jesu Christi ist kein Frühlingstag. Die Auferstehung Jesu Christi ist in der Tat auch einmal das Ende des Frühlings. Und aller Frühlingstage. Begreifen wir das nicht, so entsteht am Kreuz, wie es geschehen ist, nur eine neue alte Feindschaft. Etwa so: Wir hatten Jesus so lieb und ihr habt ihn getötet. Jetzt werden wir es euch zeigen. In Wirklichkeit aber ist an der Auferstehung Jesu Christi nicht eine neue Feindschaft entstanden, sondern eine Versöhnung, von deren Ausmaß wir uns keine Vorstellungen machen können. Aber mit einem unerbittlichen Unterschied, mit einem messerscharfen Schwert, seit Jesus von den Toten auferstanden ist, wird Gott sich nie und niemals unseren Hoffnungen beugen. Niemals mehr. werden unsere Hoffnungen seine sein. Unser Leben seines sein. Wohl aber kann nun seine Hoffnung unsere werden und sein Leben unseres werden. Wer das nicht unterscheidet, ist verloren, gleichgültig in welcher Religion. Gleichgültig mit welchen religiösen Erfahrungen. Dies ist der gewaltige Eingriff in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, die wir heute feiern. Auferstehung Jesu ist das Ende aller Weltverbesserung im Namen Gottes. Nichts gegen Weltverbesserung. Ihr Lieben, wir sollten die Welt verbessern, aber bitte in unserem eigenen Namen, wo wir es dann können. Aber die Hände weglassen von dem Namen Gottes, der beschlossen hat, nicht diese Welt zu verbessern, sondern eine neue zu erschaffen. Und was von jener Neuen schon wie ein Anfang ihrer Wirklichkeit in diese alte Welt gekommen ist, ist gekommen aus der Kraft des Auferstandenen. Ob man das eine Verbesserung nennen mag oder eine Verbösserung, das kann ich nicht beurteilen. Das ist einem jeden anheimgestellt. Nur sollten wir unsere eigenen Verbesserungsbedürfnisse nicht gleichsetzen mit dem, was Gott in Jesus getan hat. Ich habe mich gefragt, warum hat der Auferstandene seine Jünger nach Galiläa beordert? Was mag es gewesen sein, dass er sie vom Grab weggescheucht hat? Weg vom heiligen, vielgeliebten Jerusalem. Warum hat er sie nicht zurückgerufen nach Golgatha? Und gesagt, seht, da oben habe ich gehangen. Und jetzt bin ich da. Warum ist er nicht nach Jerusalem gegangen mit seinen Jüngern? Oh, jetzt wären sie ihm vielleicht gerne gefolgt. In seinem Schutz und Schatten. Warum beordert er sie weg von den heiligen Städten? Nach Galiläa. Das scheint die Christenheit in ihren Israelreisen bis heute noch nicht begriffen zu haben. Immer noch ziehen sie durch die Straßen des Leides und tragen selbstgemachte Kreuze. Glauben Sie, dass Sie jemals begreifen werden, auf diesem Weg, was dort geschah? Jesus als der Auferstandene beordert seine Jünger weg von den heiligen Städten, dorthin, wo die wirklichen heiligen Städten sind. Das ist dort, wo er handelt an Menschen. Dort, wo er mit ihnen geredet hatte. Dort, wo sie ihn erlebt haben. Und es geschieht etwas ganz Eigenartiges. Immer wieder begegnen sie ihm und können ihn berühren und können ihn nicht halten. Und genau darum geht's. Das, was von dem Neuen in dieser alten Welt sich ausdrückt, ist so nah, dass man es berühren kann, und wenn man es festhalten will, ist es weg. Das ist Auferstehung. Es gehört zur Dimension der Auferstehung in der Person des Auferstandenen. Galiläa, es war der Ort ihrer Berufung. Und das war ihr eigentliches Geheimnis, dass sie im Laufe der Zeit mit ihm im Schatten des Kreuzes zu vergessen drohten. Ihre Berufung. Ihre Berufung durch sein Wort auf einen Weg. Oh ja, Auch für sie sollte die Zeit des Kreuzes kommen, ihres Kreuzes. Aber das kann man nicht mit Koonireisen bezahlen. Ihres Kreuzes. Das geschieht nicht dort, das geschieht hier. Dort, wo er an ihnen handelt, ihnen begegnet, wo sie leben sollen. Dort sollen sie ihr Kreuz erfahren und ihre Auferstehungserfahrungen machen. Es geht etwas Eigenartiges von diesem gekreuzigt, von diesem Auferstandenen aus. Fluchtartig verlässt jeder Beteiligte an diesem Ereignis das Grab. Die einen weggescheucht von Jesus und die anderen aufgescheucht von ihrer Erfahrung mit ihm, der sie nicht trauen konnten. Es gibt zweierlei Predigt und Verkündigung davon, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt die Verkündigung durch seine Jünger und es gibt die Verkündigung durch seine Feinde. Matthäus berichtet, Wort für Wort, dass die Wächter des Grabes auch verkündigt haben, was sie erlebt haben. Und wieder geschieht das Paradox. Während die Jünger es nicht glauben wollten, glaubten es die anderen und machten eine Lüge draus. Und brachten die, die es erlebt hatten, mit Geld zum Schweigen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, ihr Lieben, dass man mit Geld zum Schweigen gebracht werden kann. Selbst als einer, der teilgenommen hat, vielleicht wider Willen, an dem größten Geheimnis Gottes. Durch Geld zum Reden gebracht, durch Geld zum Schweigen gebracht. Schon eine interessante Verbindung in der Leidensgeschichte und in der Geschichte der Auferstehung Jesu Christi. Aber das, was dort geschah, kann weder durch eine Lüge zum Schweigen gebracht werden, noch durch den Zweifel der Jünger. Es ist eine Wirklichkeit, die ihren Weg gegangen ist durch die Irrungen und Wirrungen der Menschheitsgeschichte. Die ihr hier sitzt an diesem Sonntagmorgen, seid Person für Person lebendiges Zeugnis für die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, was immer ihr glauben mögt. Keiner von uns wäre hier. Wäre Jesus nicht auferstanden. Wir haben hier keine Gedenkkapelle gebaut für Ereignisse vor 2000 Jahren. Hier ist ein Ort für Menschen, die zusammenkommen, Sonntag für Sonntag, als Folge dieser Wahrheit, die sie freiwillig bezeugen, was Jesus für sie bedeutet. Wer würde sonst an so einem herrlichen Morgen die Zeit hier verschwenden? Was immer ihr erlebt haben mögt, was immer ihr glauben mögt, wer hat euch hierher gebracht? Wer bewegt uns, unter freien Stücken hier zu sitzen und zuzuhören? Ihr werdet hier nicht unterhalten. Ich gebe zu, manches kann verletzen. Warum holt man sich das? Was hier geschieht durch eure Existenz, ist Zeugnis von dieser Wahrheit. Auch wir werden wieder weggescheucht von diesem Ort. Denn es gibt hier keine Pflege von Leichnamen. Und hier wird kein Tod beweint und keine Toten gesalbt. Wir werden wieder gehen. An den Ort unseres Galiläa. Wir werden wieder gehen, wo immer wir gerufen worden sind durch ihn. Wir werden wieder gehen, dort, wo wir ihn gehört haben. und er zu uns spricht. Aber jetzt spricht er nicht mehr so zu uns, dass wir seine Worte verwenden könnten zur Erfüllung unserer Vorstellungen und Wünsche und Träume von der Rettung einer Welt, sondern jetzt will er mit uns reden als der Auferstandene. Und das entscheidende Wort, das an seine Jünger ergangen ist, ist nicht das Wort, geht hin in aller Welt, sondern ist das Wort, mir ist gegeben alle Macht, alle Autorität, im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben. Es ist das entscheidendste Wort des Auferstandenen an seine Jünger. Es ist das Ende ihrer Wunschträume, das Ende ihrer religiösen Aktivitäten, das Ende ihrer Weltverbesserungsabsichten in seinem Namen. Es ist das Ende ihrer Macht. Es gibt zwei Dimensionen der Auferstehung. Es gibt eine weltweite Dimension, wie ich glaube und denke und annehme, dass jedes von uns, wie auch immer, ein weltweites Bewusstsein und eine Denkart hat. Aber es gibt auch eine Person-Dimension der Auferstehung. Denn er ist da verstanden als die Person, die er war. Als der Mann von Nazareth, der Mensch Jesus. Eine Person ist auferstanden, nicht eine neue Idee. Eine Person, ihr Lieben. Und was immer wir von der Welt verstehen mögen und ihrem Lauf, wie immer wir unseren Einfluss auf die Weltgeschichte einschätzen mögen, lasst uns wenigstens diese Dimension ernst nehmen. In der Person des Auferstandenen ist das Ende unserer Macht begründet. Damit aber auch der Anfang einer neuen Kraft. Jenes Geheimnisses eines Menschen, der verzichtet im Namen Jesu über andere zu herrschen, indem er sich mit seiner Person, der Autorität Jesu Christi stellt. Das ist wohl ein verheißungsvolles Sterben, in dem die Auferstehung in ihrem Anfang erfahren wird. Amen. O Herr, wie oft trügt uns das Bild, das wir sehen vor Augen haben. Wie möchten wir die Herrlichkeiten dieses Frühlings aufnehmen und trinken mit durstiger Seele, den Hunger stillen nach Leben, Leben. Wie freuen wir uns an der Fülle der Kraft, wo sie uns begegnet und in uns die Sehnsucht nach der Fülle der Kraft weckt. Was für ein herrliches Bewusstsein, Herr, wenn auch nur in Augenblicken im Leben Fülle der Kraft zu empfinden. Wir wissen sehr wohl, dass das Bild trügt. Und der Tod durch diese Welt schreitet unsichtbar. Und wenn er offenbar wird und Leben vernichtet, sind wir erschüttert. Können's nicht glauben, wollen's nicht wahrhaben, klagen an und verzweifeln. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist von den Toten. Du, Jesus, du der Sohn des Vaters, dass keine Dunkelheit dieser Welt, kein verborgener und kein offenbarer Tod, keine Hoffnung von Menschen, und kein Tod von Menschen dieses Geheimnis zerstören kann. Ich danke dir für den Anbruch dieses Tages, an dem du auferstanden bist, und alles, was geschehen ist seitdem in dieser Welt und unserem Leben, und ich vertrauen darf, dass du diese Welt ihrem Ziel entgegenführst, bis die neue Schöpfung in ihrer Vollendung gefeiert wird. Herr, aus einer Hoffnung, die in dir begründet ist, aus einem Leben, das im Anschauen deines Lebens begründet ist, will ich diese Welt sehen und mich freuen an diesem Tag und dir danken, dass es das gibt und dir glauben, dass das Zweite größer sein wird als das Erste. Herr, ich will mit dem Ersten sorgsam umgehen, weise, gütig, nach Vermögen. Aber ich will glauben, dass das Zweite größer ist und dafür leben. Amen.